Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Schweizer Stunde im Kontrafunk. Mein Name ist Philipp Gut. Ich freue mich, heute bei uns in der Sendung zwei prominente Gäste zu begrüßen. Ich unterhalte mich mit dem Nationalrat und Präsidenten der Grünliberalen Partei der Schweiz, Jürg Grossen, über den unfairen Wettbewerb zwischen privaten und staatlichen oder staatsnahen Betrieben. Hier besteht eine völlige Verzerrung im Wettbewerb. Die Staatsbetriebe sind immer stärker in Bereichen tätig, wo der Markt funktioniert und schnappen so privaten Unternehmen Aufträge und Arbeiter weg. Wo hier genau die Probleme liegen und welche Lösungen es gibt, das ergründen wir mit Nationalrat Jürg Grossen. Dann später in der Sendung begrüße ich bei mir den geschätzten Kollegen, sicher bekannt auch Ihnen, liebe Zuhörer des Konterfunks, Andreas Thiel. Mit ihm bespreche ich eine merkwürdige Kampagne des schweizerischen Staates, der uns das Lachen verbieten will, der auf großflächigen Plakaten und im Internet vor Witzen warnt, die ihre Gefühle verletzen könnten. Mit Andreas Thiel bespreche ich die Funktion des Humors, was Satire darf und warum diese Aktion des Staates womöglich kontraproduktiv ist und eben nicht die Leute vor Gewalt schützt, wie das der Staat behauptet, sondern vielleicht eher Gewalt noch befördert. Dies alles heute bei uns in der Schweizer Stunde. Ich begrüße jetzt bei mir in der Schweizer Stunde im Kontrafunk Jürg Grossen. Er ist Nationalrat und Präsident der Grünliberalen Partei der Schweiz sowie Unternehmer. Wir sprechen über ein wichtiges politisches Thema, das vielen Bürgern und Konsumenten aber vielleicht gar nicht so bewusst ist. Über die Konkurrenz privater Unternehmen durch staatliche oder staatsnahe Betriebe. Hier besteht teilweise im Schatten ein völlig verzerrter, unfairer Wettbewerb. Staatsbetriebe sind immer stärker in Bereichen tätig, wo der Markt funktioniert und schnappen so Privatunternehmen Aufträge und auch Arbeiter weg. Wo hier genau die Probleme liegen und welche Lösungen es gibt, das ergründen wir jetzt mit unserem Gast. Herr Grossen, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Danke vielmals, sehr gut für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, wunderbar. Die Freude ist ganz meinerseits. Damit wir nicht im luftleeren, abstrakten Raum reden, geben Sie uns doch zuerst ein paar konkrete Beispiele von Staatsbetrieben, die unter dem Zaun durchfressen.
Ja, also es ist natürlich so, bei uns in der Schweiz ist zum Beispiel die Schweizerische Post ist ein reiner Staatsbetrieb, gehört 100% dem Bund. Und diese Schweizerische Post bietet ganz viele Dienstleistungen an, die eigentlich auch von der Privatwirtschaft angeboten werden. Und damit grast sie eigentlich über den Zaun und macht nicht das, was eigentlich für den Service Public vor allem nötig wäre, nämlich die Dinge, wo es ein Monopol gibt. Zum Beispiel im Briefbereich der Schweizerischen Post gibt es noch ein Monopol, das ist das eine. Oder auch die Zustellung von Postbriefen eben im Bereich der ländlichen Gebiete und so. Das ist klar, dass das etwas ist, das vielleicht nicht eine private Firma anbieten kann. Aber sie macht dann eben ganz viele Dienstleistungen. Also eine Zeit lang haben sie auf einem Online-Portal Bettwäsche verkauft, sie haben Waschmaschinen verkauft, inklusive dem Elektriker, der sie dann auch anschließt. Sie hat aber auch zum Beispiel Werbefirmen gekauft oder IT-Firmen gekauft, um bei den KMUs Dienstleistungen anzubieten im Bereich der KMU-Software und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele solche Bereiche. Dann ist es natürlich so, die schweizerische Telekomgesellschaft Swisscom gehört mehr als die Hälfte, nämlich 52% gehört sie auch dem Bund, dem schweizerischen Staat. Und die machen natürlich 99% der Dienstleistung oder noch fast mehr, das ist eine Eigendeklaration der Swisscom, machen sie im freien Wettbewerb. Also das ist eigentlich so, dass der Bund da einfach Aktien hält von einer Firma, die im freien Wettbewerb agiert. Und irgendwo gibt es dann trotzdem noch so die alten Monopoldinge mit den Telefonanschlüssen und so weiter, die sie noch hat. Und die machen natürlich auch Dienstleistungen, die eigentlich sonst die Privatwirtschaft anbieten würde und konkurrenzieren uns dann als private Unternehmen einerseits mit den Dienstleistungen, aber auch im Personalwettbewerb, indem sie uns natürlich gutes Personal mit hohen Löhnen dann entsprechend wegnehmen.
Jetzt haben Sie im Nationalrat einen Vorstoß eingebracht, eine Motion erfolgreich eingebracht, muss man sagen, die sich im Speziellen mit der Schweizerischen Post befasst. Was fordert dieser Vorstoß, diese Motion genau?
Ja, es ist keine Motion, es ist eine sogenannte parlamentarische Initiative, weil mit den Motionen sind wir eigentlich immer gescheitert, weil der Bundesrat sie immer abgelehnt hat und gesagt hat, es gibt keinen Handlungsbedarf. Deswegen habe ich das Instrument der parlamentarischen Initiative gewählt. Diese Initiative ist erfolgreich. Für die braucht es eigentlich nur Kommissionsmehrheiten. Also die zuständige Wirtschaftskommission in beiden Kammern hat dieser Initiative zugestimmt und gesagt, ja, es gibt ein Problem mit dieser Konkurrenzierung und ja, wir müssen dem jetzt nachgehen und entsprechend auch nachregulieren, die Zweckartikel dieser Firmen in den entsprechenden Gesetzen besser unter die Lupe nehmen. Und sie hat sich dann in einem ersten Schritt entschieden, vor allem die Schweizerische Post, weil dort diese Situation am extremsten ist. Sie gehört 100% dem Bund und die Dienstleistung, die sie erbringt im freien Wettbewerb, ist sehr weitgehend. Und deshalb haben wir uns entschieden, vor allem darauf zu fokussieren im Moment.
Was ist der Stand dieser parlamentarischen Beratung? Wie weit ist dieses Geschäft schon gediehen?
Also zuerst haben beide Kommissionen, Wirtschaftskommission des Ständerates und des Nationalrates, haben dem zugestimmt. Und in einem zweiten Schritt hat es dann im Nationalrat eine sogenannte Subkommission gegeben, eine Unterkommission, die sich dann im Detail mit dem Ganzen befasst hat und gemeinsam mit dem Wirtschaftsdepartement, mit dem SECO, eine entsprechende Gesetzesbestimmung ausgearbeitet hat, die eben diesen Zweckartikel der Schweizerischen Post enger definiert, die eben auch besser definiert, was sie darüber hinaus tun darf und was sie eben nicht tun soll. Und diese Dinge, die sind in diesem Gesetzesvorschlag jetzt so geregelt. Jetzt haben wir das in der Wirtschaftskommission mehrheitlich gut geheißen und eine entsprechende Vernehmlassung gestartet. Das ist in der Schweiz ist es so, dass wenn solche Gesetzesprojekte gestartet werden, dann werden auch die Stakeholder eingeladen, dazu Stellung zu nehmen. Es ist eine Vernehmlassung gemacht worden. Die wiederum, die hat dann ergeben, wenn das auch noch interessant ist, dass doch viele Wirtschaftskreise, die Wirtschaftsverbände alle sehr für diese Einschränkung der Schweizerischen Post sind. Und auf der anderen Seite die Mehrheit der Kantone und auch die linken Parteien sind durch der Meinung, nein, das wollen wir nicht einschränken, wir wollen dort entsprechend diesem Ausufern der Post weiterhin zuschauen und das ist sogar gut, weil das spült entsprechend Geld in die Kasse, also in die Bundeskasse und dann müssen wir die Steuern dann weniger erhöhen, wenn wir da vielleicht die Leute über solche Dienstleistungen, ich sage jetzt, ja, belangen in dem Sinne und dass der dort viel Geld verdienen und dann das Geld über die Gewinne in die Bundeskasse fließen lassen. Also das ist sehr heterogen und die Kommission hat jetzt entschieden, weil der Bundesrat jetzt in diesen Tagen vor den Sommerferien angetönt hat, dass er noch mit dem neuen Postgesetz kommen wird, haben wir gesagt, wir möchten das noch synchronisieren, diese beiden Vorlagen. Wir haben bis die Befürchtung, dass die Schweizerische Post vom Bundesrat her noch zu wenig eng angebunden wird, sage ich jetzt mal, und dass wir eben dann eine Möglichkeit haben, mit meiner parlamentarischen Initiative vielleicht im Rahmen dieses Postgesetzgebungsprozesses diese engere Definition in das Gesetz zu kriegen. Politisch sind immer sehr lange Wege, bis man da wirklich vorwärts kommt.
Wenn wir die Analyse noch etwas vertiefen, so stoßen wir auf verschiedene Bereiche dieses unfairen Wettbewerbs. Sie haben einige schon angesprochen. Offensichtlich ist natürlich, dass diese Staatsbetriebe privaten Unternehmen Arbeitsaufträge wegnehmen. Sie haben auch die höheren Löhne angesprochen, sehr großzügige Sozialleistungen. Also auch da ist im Prinzip ein unfairer Wettbewerb, den die Privaten gar nicht mehr mithalten können, weil der Bund zum Beispiel oder die Staatsebenen generell, also auch im Kanton und in Gemeinden, im Durchschnitt ja rund 12% höhere Löhne bezahlen. Ein weiterer Bereich, wo man diesen unfairen Wettbewerb spürt, sind Akquisitionen, Aufkäufe. Die Post, die Sie erwähnt haben, hat ja eine volle Kriegskasse. Auch andere große Unternehmen, die eben staatlich dominiert sind, BKW, Bernische Kraftwerke zum Beispiel, EKZ, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, die kaufen ständig auch kleinere Elektrofirmen in diesem Bereich, aber auch IT-Firmen, auch branchenfremde Firmen dazu. Und vielleicht eine weitere Dimension, die ich sehe, diese Firmen, die Staatsfirmen, haben ja auch eine völlig andere Risikokalkulation. Sie haben kaum ein Risiko, denn sie haben letztlich den Steuerzahler im Rücken. Ist diese Analyse richtig? Teilen Sie das? Oder würden Sie auch da vielleicht noch etwas ergänzen, hinzufügen? Gibt es noch weitere Dimensionen dieses unfairen Wettbewerbs, dieser Verzerrungen des Marktes?
Nein, Sie haben das eigentlich gut zusammengefasst, oder? Für mich ist das extrem störend. Ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich bin jetzt nicht direkt betroffen von solchen konkurrenzierenden Situationen. Oder ja, nicht direkt. Also indirekt gibt es natürlich schon im Bereich der Elektroplanung auch Ingenieurfirmen. Wir haben eine Elektroplanungsfirma. Ingenieurfirmen, die zum Beispiel von Staatsfirmen wie der BKW aufgekauft wurden. Von dem her gibt es das schon. Und ja, die haben natürlich eine ganz andere Situation, weil sie eine volle Kriegskasse haben. Sie können eigentlich viel mehr investieren. Ich habe auch sehr klare Hinweise, oder habe das auch gesehen, dass diese Firmen auch sehr überteuert gekauft werden von diesen Staatskonzernen, weil die haben eine volle Kasse und können sich das leisten. Das hat sich dann in vielen Fällen auch nicht rentiert, aber das zahlt am Schluss der Steuerzahler, wenn es nicht gut herauskommt. Und ich kann mich gut erinnern, als Elektroplaner vor fast 40 Jahren habe ich angefangen und da hatte man noch die schweizerische PTT oder Telekom PTT hat es geheißen. Und die haben eigentlich Postdienstleistungen und Telefon, war alles zusammen. Und wenn man damals etwas machen wollte, ich sage mal, wir planen ein neues Hotel oder irgendetwas, dann musste man in jedem Hotelzimmer ein Telefonapparat von der schweizerischen PTT installieren. Es gab eine Auswahl von irgendwie 3 oder 5 Modellen und man hatte eine Anmeldefrist von mehreren Monaten, bis man ein Telefonapparat kriegte. Das war einfach reine Planwirtschaft damals, weil das alles staatlich war. Und dann ist der Schritt gekommen zu dieser Teilliberalisierung, wo man die Post separiert hat von der Swisscom. Also Swisscom ist dann die Telekom-Firma. Und das war schon ein guter Schritt. Mit dem haben wir natürlich technologisch einen Riesensprung gemacht. Das Internet ist gekommen. Es ist sehr vieles Gutes passiert. Es ist Wettbewerb in die Situation gekommen oder in die Sache. Nur was die Schweiz jetzt verpasst hat, ist eigentlich diesen Schritt dann zu vervollständigen. Also von dieser Teilprivatisierung im Bereich der Swisscom insbesondere müsste man jetzt eine Vollprivatisierung machen, weil es gibt keine Gründe mehr, dass der Staat, dass der Bund sich an diesen Firmen beteiligt, sondern er soll die im freien Wettbewerb, soll die in die Dienstleistungen erbringen. Dann können sie mit den Löhnen auch machen, was sie wollen, aber es darf nicht sein, dass hinten dran der Steuerzahler am Schluss ist. Und genauso ist es bei der Post. Dort haben wir einfach auf halbem Weg aufgehört. Diese Pakete sind liberalisiert, die Paketdienstleistungen, die Briefdienstleistungen noch nicht. Zum Teil ist auch der Zahlungsverkehr noch stark reguliert. Es gibt extrem viele Poststellen, die man staatlich einfach will und gefordert hat, dass man die hat, obwohl kein Mensch mehr auf diese Poststellen geht, weil alles digital läuft. Also da gibt es extrem viele Dinge, die wir einfach jetzt noch nachholen müssen und diesen zweiten Liberalisierungsschritt auch entsprechend vollziehen.
Sie haben es erwähnt, diese großen Staatsfirmen kaufen auch kleinere private Firmen massenhaft auf. Die Post hat in den letzten Jahren, in etwa wenigen Jahren, über 40 Unternehmen aufgekauft. Interessanterweise auch im Ausland zum Teil, Transportfirmen und so weiter. Sie haben gesagt, oft zu überteuerten Preisen. Wenn ich das richtig überblicke, ist das aber gar nicht transparent. Also wenn man die Post fragt, wie viel haben Sie für die Firma A, die Firma B bezahlt, dann geben die gar keine Auskünfte. Das ist doch eigentlich ein unhaltbarer Zustand aus Sicht des Steuerzahlers. Es ist ja unser Geld, mit dem diese Einkäufe tätigen. Da sollte man doch schauen und wissen dürfen, wofür unser Geld ausgegeben wird. Ist das richtig oder irre ich mich da?
Nein, das ist absolut richtig. Also das ist auch das, was mich am Schluss auch sehr stark angetrieben hat, in diesem Themenfeld tätig zu werden. Und ich kann Ihnen sagen, ich mache seit über 10 Jahren auf diesem Gebiet Politik und es war noch nie möglich, Mehrheiten zu finden. Erst jetzt in den letzten 2, 3 Jahren hat sich das aufgeweicht und es sind immer mehr Leute zur Überzeugung gekommen, auch immer mehr Parteien, dass es so nicht mehr weitergeht. Und das ist die gute Botschaft. Die zweite gute Botschaft ist, dass aufgrund dieses Drucks der parlamentarischen Initiative und auch des Vorschlags, den jetzt die Wirtschaftskommission gemacht hat mit diesem Gesetzesentwurf, aufgrund dessen wird jetzt der Bundesrat, meine Signale sind dort sehr klar, wird schon die Postgesetzgebung eben entsprechend ändern, dass diese Einkäufe, wie Sie eben beschrieben haben, dass die entsprechend so nicht mehr möglich werden, sondern dass das sehr stark eingeengt ist, dass sie da extrem viel Nachweis erbringen müssen, wenn sie so etwas machen wollten und dass es auch eng mit dem entsprechenden Grundzweck, den die Post hat, zusammenhängen muss. Also sie können dann nicht mehr in einem IT-Bereich irgendetwas kaufen, obwohl das eigentlich keinen engeren Zusammenhang mit ihrem Zweckartikel hat. Dort, glaube ich, hat der Bundesrat jetzt zum Glück begriffen, dass es das braucht. Ich glaube, er geht noch etwas zu wenig weit und unser Ziel ist jetzt zu schauen, dass wir das ein bisschen enger noch definieren, dass man wirklich mindestens die extremsten Fälle wegkriegt und dann möglichst weit auch die anderen Fälle, das ist klar. Aber es ist einfach in der Schweiz ist Politik immer so, es ist immer eine Politik der kleinen Schritte. Aber es hat immerhin dazu geführt, meine parlamentarische Initiative und die Diskussion, dass eben ich jetzt die Signale habe, dass der Bundesrat sich auch bewegt. Das ist immerhin schon mal positiv.
Ja, das ist ein gutes Zeichen. Immerhin, da bewegt sich was nach ihrem jahrelangen Kampf, kann man sagen. Jetzt diese unfaire Konkurrenz, die wir hier besprechen, die Sie beschreiben, die gibt es ja auf allen Staatsebenen. Sie haben vorhin im Verbund gesprochen, sind auch auf politischer Ebene landesweit natürlich tätig als Nationalrat. Aber dieses Problem gibt es ja auch bei den Kantonen und es gibt es bis hinab zu den Städten, zum Beispiel bei Stromversorgern, aber auch bei Stadtgärtnereien, die dann plötzlich eben auch zu Hause in sein Familienhaus kommen und dort den Garten machen und damit natürlich den Gärtner in der Nachbarschaft direkt konkurrenzieren. Wie sehen Sie das auf diesen Ebenen, Bund, Kantone, was kann man da tun?
Ja, es ist eben eine interessante Entwicklung, ist da passiert. Das ist ja die erste Organisation, die das eigentlich ein bisschen aufgenommen hat, war die Berner KMU, also eigentlich der Gewerbeverband des Kantons Bern. Und da war ich einer der Mitgründer dieser Bewegung «Fair ist anders», heißt die. Und dann haben wir zuerst mal auf der kantonalen Ebene eben genau auf diese Missstände aufmerksam gemacht und versucht, dort Bewegung reinzubringen. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, es ist auch nicht gelungen, zum Beispiel die BKW aufzuteilen. Das wäre nämlich richtig, dass man die Berner Kraftwerke AG aufteilen würde in einen Bereich, der monopolistisch ist, also die Stromnetze. Wir wollen ja nicht zwei Stromnetze zu jedem Haus. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass man da nur ein Netz hat. Aber das ist ein Monopol. Und das muss man eng regulieren und das kann dem Kanton gehören. Das ist gut. Hingegen alles, was über diese Netze läuft, ist nämlich Stromhandel. Und Strom ist etwas, was von vielen Anbietern angeboten werden kann. Da gibt es keinen Grund, dass man diese Dinge, die eigentlich marktwirtschaftlich funktionieren, eben nicht im Monopol, dass man die auch beim gleichen Konzern hat und dass der sich dann entsprechend mit einer Mischrechnung immer überall betätigen kann, Gewinne auch verschieben kann und eine große Kriegskasse eröffnen kann, um kleine Firmen aufzukaufen. Das hat also wirklich zuerst eigentlich dort angefangen und dann habe ich vor etwa 4-5 Jahren die Idee gehabt, das auch auf nationaler Ebene zu tragen. Da gibt es mittlerweile auch eine parlamentarische Gruppe, Fair ist anders. Und aus dieser Gruppe heraus sind dann diese Vorstöße, eben auch diese parlamentarische Initiative, die jetzt erfolgreich ist, entstanden. Also eigentlich hat es im Kleinen angefangen und ich habe es dann auf Bundesebene genommen. Aber ja, Ihre Frage ist berechtigt. Ich glaube, auch auf der Ebene Kanton, auch Stadt oder Gemeinde gibt es noch diesen Bedarf, um dort mehr zu klären. Weil es ist einfach unglaublich, wie das ausufert. Diese Staatsbetriebe, und das stimmt, das kann bis zur Stadtgärtnerei gehen oder eben dem kleinen Gemeindeelektrizitätswerk, das auch noch gleich Elektroinstallationsdienstleistungen anbietet, obwohl das eigentlich etwas ist, wo der Markt ja völlig gut funktioniert und es kein Marktversagen gibt. Und das sind dann eben schon Verzerrungen, die wir eigentlich wirklich eliminieren möchten.
Ja, es ist interessant, was Sie da sagen. Hat sich wirklich auch etwas bewegt? Es gibt ja noch andere Organisationen, die sich dafür einsetzen. In Zürich gibt es eine Unternehmergruppe Wettbewerbsfähigkeit mit einer Unterarbeitsgruppe, die sich dafür einsetzt. oder der Verein für fairen Wettbewerb, der in verschiedenen Kantonen tätig ist. Und diesem ist es ja gelungen, quasi den Mustervorstoß aus dem Kanton Bern, den Sie erwähnt haben, zu adaptieren, im Kanton Aargau zum Beispiel einzugeben. Und dort ist er auch angenommen worden. Also interessanterweise hat der Grosse Rat in seiner Mehrheit zugestimmt. Jetzt ist der Regierungsrat dort beauftragt, einen Bericht zu erstellen. Und da geht es hauptsächlich eben darum, dass man sagt, die Leistungsaufträge, was die Zweckartikel, was die Staatsbetriebe, staatsnahen Betriebe überhaupt machen dürfen und was nicht, die müssen geschärft werden. Es geht auch um Fragen weiter der Transparenz und der Governance. Was denkt sie, ist das möglich, das letztlich fast flächendeckend auf die Kantone auszuweiten, oder sind da die Mehrheitsverhältnisse anderswo in der Schweiz doch nicht so, dass dieses urliberale Anliegen eigentlich auch anderswo zum Durchbruch kommt?
Also meine Beobachtung ist, dass die Zeit noch nie so gut war wie jetzt, um diese Dinge durchzubringen, oder noch nie, vielleicht mindestens in den letzten 10, 15 Jahren. Lange haben da alle geschlafen und das nicht als Problem erkannt. Ich glaube, es ist immer mehr, dass diese Erkenntnis wächst. Es ist auch immer mehr die Erkenntnis, dass zum Beispiel die Staatsverwaltungen, das ist bei uns Gemeinde, Kanton und insbesondere auch Bund, stark wachsen im Gegenzug zu den Arbeitsplätzen bei der Privatwirtschaft, und das gehört eben auch noch zu diesem, ich sage mal, ein bisschen Sumpf, oder? Also wir müssen unbedingt auch schauen, dass die Verwaltungen nicht zu stark wachsen, dass wir schlanke, effektive Verwaltungen haben mit Löhnen, die auch dem Markt entsprechen und nicht mit überhöhten Löhnen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das dort auch so geregelt wird, und da gehören dann am Schluss eben auch überall die Staatskonzerne dazu, weil das ist zum Teil sehr eng verwoben, diese Bundesämter und die Staatsfirmen, die kontrollieren sich gegenseitig und geben sich gegenseitig auch die Gesetze und alles. Und da sind wir natürlich als Parlamentarier zum Teil, wir sind ja Milizparlamentarier, auch an den Grenzen der Möglichkeiten. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man da über das gesamte Portfolio Staat an und für sich, also von den Verwaltungen über die Staatsfirmen, alles anschaut. Und ich glaube, die Zeit ist reif, um dort ein bisschen Ordnung ins System zu bringen.
Bei diesem Punkt, den Sie angesprochen haben, auch Staatswachstum, das Wuchern des Staates einzugrenzen, da gibt es ja auch interessante Initiativen, sowohl auf nationaler Ebene wie zum Beispiel auch im Kanton Zürich, Personalbremse-Initiative oder Verwaltungsbremse-Initiative als Stichwort. Da geht es eben genau darum, dieses galoppierende Staatswachstum ein bisschen im Zaum zu halten. Wichtig ist bei diesem Thema sicher auch die Aufklärung und die Information. Für Konsumenten mag es ja bequem sein, in der Post auch Bleistifte. Sie haben es erwähnt, bis zu Waschmaschinen, Handyabos, also Mobiltelefonabonnemente oder Versicherungen zu kaufen. Aber für die damit unfair konkurrenzierten lokalen Geschäfte ist das natürlich weniger lustig. Wie erklärt man dieses doch ja ein bisschen abstrakte ordnungspolitische Problem der Bevölkerung am besten? Was haben Sie da für Erfahrungen vielleicht auch gesammelt?
Also ehrlich gesagt ist es schwierig, weil die Leute interessieren sich eigentlich weniger, von wo kommt jetzt diese Dienstleistung. Sie sind einfach froh, wenn es diese Dienstleistung gibt. Aber wenn man dann beginnt zu erklären, dass ja eigentlich die Handyabos logischerweise am Schluss viel teurer sind, weil eigentlich damit quer irgendwelche andere Dinge subventioniert werden oder eben Gewinne gemacht werden, die dann in die Staatskasse fließen via Gewinne, dann beginnen die Leute schon zu überlegen. Und man muss auch ein bisschen Zeit haben, um das zu erklären, weil es ist nicht so offensichtlich, oder? Aber ich glaube, weil eben vielleicht auch die Risiken erst wachsen von solchen Firmen, jetzt gerade mit KI, und es gibt eben sehr viele Entwicklungen, wo es auch Risiken gibt, dass diese Firmen nicht immer Gewinne in die Kasse spülen werden. Gerade bei der Post haben wir es wahrscheinlich damit zu tun, dass wir irgendwann hohe Verluste haben werden. Die müssen dann vom Steuerzahler gedeckt werden. Und die haben auch viele dieser Akquisitionen, die sie gemacht haben, die haben nicht funktioniert. Die haben nachweislich große Verluste gebracht. Und das ist am Schluss Geld, das dann dem Steuerzahler eben auch fehlt. Und wenn man das erklären kann und die Risiken eben wachsen, wie es im Moment der Fall ist, dann glaube ich, kann man das eben auch durchbringen, dass man Mehrheiten hinkriegt, um dort besser aufzuräumen jetzt.
Ja, damit sind wir bereits am Schluss dieses Gesprächs angelangt. Wir haben uns in der Schweizer Stunde mit Nationalrat und GLP-Präsident und Unternehmer Jürg Grossen über den unfairen Wettbewerb zwischen Staat und Privat unterhalten und wie man diesen unfairen Wettbewerb beseitigen kann. Herr Grossen, herzlichen Dank für Ihre Auskünfte und für Ihren Besuch bei uns im Kontrafunk.
Vielen Dank von meiner Seite.
Sie hören die Schweizer Stunde im Konterfunk. Ich unterhalte mich jetzt mit Andreas Thiel. Er ist Satiriker, Philosoph, Filmemacher, war auch schon oft und regelmäßig zu hören im Konterfunk. Sie kennen ihn sicher. Ich unterhalte mich mit ihm über eine neue Kampagne des schweizerischen Staates gegen Witze und unbotmäßiges Lachen. Es ist wirklich kein Witz und auch kein verspäteter Aprilscherz. Die Schweizerische Eidgenossenschaft lanciert allen Ernstes eine steuergeldfinanzierte Kampagne gegen das Witzemachen. Die Neue Zürcher Zeitung berichtete darüber, an bester Lage am Zentralplatz in Zürich hänge ein riesiges Werbeplakat mit rätselhaftem Inhalt. «Die Witze gehen auf deine Kosten immer», steht dort in Großbuchstaben und darunter «Auch so beginnt Gewalt». Dazu sei eine Telefonnummer aufgeführt mit dem Aufruf, man solle sich doch, Zitat, Rat und Hilfe holen, wenn irgendwo gelacht werde. Im Kleingedruckten ist der Absender aufgeführt, das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau. Das Plakat ist also offensichtlich Teil einer neuen Gleichstellungskampagne. Gewalt beginnt früher als du denkst, heißt es auf der dazugehörigen Website, oder ein Witz war für jemanden verletzend und abwertend, oder ein anzüglicher Spruch hat jemanden verunsichert. Nach Warnungen vor Rauchen, Alkohol und Zucker warnt der Staat uns jetzt also auch vor dem Witzeerzählen. Andreas Thiel, was schließt du aus dieser Kampagne und was sagt sie womöglich über den dahinter wehenden Zeitgeist aus?
Ja, daraus schließe ich sehr viel. Nämlich erstens mal, dass es bei denen wirklich etwas richtig umgedreht hat im Kopf, weil es ist genau verkehrt rum. Also das sind Menschen ohne Bildung, stecken dahinter, und zwar besonders gefährliche, nämlich Menschen mit Gewaltpotenzial, das kann ich auch gleich erklären, warum, und vor allem totalitäre, absolutistische Menschen. Es ist genau umgekehrt. Jeder Witz verbessert die Welt. Und sei er noch so schlecht, denn wenn man lachen muss, dann ist das gewaltvorbeugend. Das heißt, jeder Witz, auch der schlechte, hat das Potenzial, Gewalt zu verhindern. Und Witze zu verbieten, das nennt man Humorlosigkeit. Humorlosigkeit führt zur Frustration und zu Wut. Das heißt, die Möglichkeit zu lachen, auch über Witze, die man für geschmacklos oder rassistisch oder sexistisch halten mag, das Lachen ist ein Druckabbau. Insbesondere gerade für Menschen, die vielleicht das Potenzial zum Rassisten oder Sexisten oder zum Gewalttäter haben, für die ist es besonders wichtig, dass sie lachen können, weil es Druck abbaut. Also bei denen ist es besonders gewaltverhindernd. Wir haben beim Lachen Ausatmungsgeschwindigkeiten, die wir sonst nur beim Niesen oder Husten erreichen. Und deswegen kann man das messen beim Lachen, dass da Glückshormone ausgeschüttet werden, die Hormone relativieren können wie Adrenalin, also die Spannung aufbauen. Und deswegen ist auch gerade die Möglichkeit, Rassisten mit rassistischen Witzen zum Lachen zu bringen, ist eigentlich eine unglaublich gute Art, deren Gewaltpotenzial zu redimensionieren, indem man sie zum Lachen bringt, worüber auch immer.
Also wenn du da von Druck abbauen und einer hohen Geschwindigkeit des Ausatmens sprichst, dann ist das ja im Wortsinn und nicht nur sprichwörtlich eben ein Ventil, das Lachen.
Genau, das Lachen ist ein Ventil. Und nun muss man auch noch unterscheiden zwischen Lachen und Humor. Lachen ist ganz wichtig für humorlose Menschen. Also es wäre auch wichtig für diejenigen, die diese Kampagne gestartet haben, von den Behörden aus, weil die sich ja durch diese Kampagne als besonders humorlose Menschen auszeichnen. Und der humorvolle Mensch, dem muss man keinen Witz erzählen, der kann schon über alles lächeln. Weil der Humor, das ist technisch gesehen, ist es die Fähigkeit, emotionale Distanz zu gewinnen zu Dingen, die das Potenzial haben, einen zu frustrieren oder wütend zu machen. Das heißt, Humor braucht man ja nicht, wenn alles in Ordnung ist und alles gut geht. Humor braucht man umso mehr, je schlimmer die Zeiten sind oder je schlimmer man sie empfindet. Und Menschen, die eine emotionale Distanz halten können zu Dingen, die sie frustrieren, die beweisen Humor. Das ist der Humor, emotionale Distanz gewinnen. Menschen, die keinen Humor haben, und das sind die meisten, die keine emotionale Distanz wahren können zu Dingen, die sie frustrieren könnten, und das ist ja die halbe Welt, die stauen eine Wut an, die entweder in Gewalt ausbricht, oder es kann auch verbale Gewalt sein, Beschimpfung, Lautstärke, oder wenn sie unterdrückt wird, dann unterdrückt man sie ins Unterbewusstsein und dort sind sie noch gefährlicher. Da kann die Wut irgendwann ausbrechen, wenn man nicht damit rechnet, aus irgendeinem Anlass, wenn man irgendeinen harmlosen Auslöser sogar hat. Also der humorvolle Mensch, der kann lächeln über alles, über schlechte Witze, über Dinge, die nicht so laufen, wie es gerne hätte. Das heißt vor allem Menschen, die ideologisiert sind, denen jetzt ganz wichtig ist, dass man das Klima verändert künstlich oder die Angst haben, dass das Klima explodiert oder denen ganz wichtig ist, dass man gendert oder die eine politische Ideologie unbedingt durchsetzen wollen, dass die nur eine linke Welt sehen können und keine liberale, keine konservative. Das ist ja immer so, dass die Welt dann doch nicht so ist, wie man sich das als Ideologe idealerweise vorstellt. Da heißt, als Ideologe hat man das größte Frustrationspotenzial. Und wer da nicht den Humor aufbringen kann und es denken dann, na ja, so ist halt die Welt. Es läuft halt alles schief oder auf jeden Fall nicht so, wie ich das will oder wie ich es für besser finden würde. Wer da nicht schulterzuckend die Welt betrachten kann und sagen, na ja, es ist schönes Wetter, gehen wir mit den Kindern ein bisschen in den See schwimmen, das ist schön, das kühlt ab. Wer das nicht kann, der ist besonders gefährdet, weil der hat ja eben keinen Humor, der ist humorlos. Und wir Komiker, also ich bin ja Ex-Comedian, wir sind eigentlich dazu da, um die humorlosen Menschen zum Lachen zu bringen. Weil Menschen, die Humor haben, die brauchen keine Comedy-Shows. Also wir erfinden Witze und lassen Witze aufs Publikum los, auf zu aktuellen Themen, die es dem humorlosen Publikum erlaubt, zu lachen, also Druck abzubauen. Weil das Handwerk ist so, man kann sich des Witzes nicht erwehren. Wenn ich einen Witz erzähle, dann muss das Publikum lachen. Man kann sich dem nicht erwehren. Das heißt, man zwingt das humorlose Publikum zum Druckabbau. Das nennt sich Timing. Man darf die Pointe nicht vorhersehen. Das ist die Technik, die wir anwenden.
Ist das jetzt schon fast eine Art Publikumsbeschimpfung, wenn du dein Publikum oder dein ehemaliges Publikum als humorlos bezeichnest?
Ja, durchaus diese Qualität, weil, sind wir ehrlich, wenn wir Komiker auf humorvolles Publikum angewiesen wären, wir hätten keines, weil es sind die wenigsten Menschen sind so humorvoll, dass sie die Selbstironie aufbringen, dass sie nicht wütend oder frustriert sind über die Welt, wenn sie nicht so ist, wie man es gerne hätte. Deswegen, die Mehrheit ist durchaus humorlos.
Wenn wir das, was du gesagt hast, jetzt zurückführen auf diese Kampagne der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dann würde das ja im Klartext heißen, diese Gleichstellungskampagne ist vollkommen kontraproduktiv. Sie verhindert nicht Gewalt. Sie ist keine Gewaltprävention, wie das die Kampagnenköpfe selbst darstellen, sondern sie ist im Gegenteil ein Risiko, das Gewalt eher noch fördert.
Ja, genau. Das ist die eigene Frustration oder die eigene Wut zu einer Staatsangelegenheit erklärt und dann versuchen, irgendwie absolut wahnsinnige Gesetze zu machen. Also diese versuchen, den anderen zu verbieten, emotionale Distanz zu gewinnen oder verbieten, Druck abzubauen. Das heißt, dann eskaliert man die ganze Geschichte. Also im platonischen Sinne ist das sogar das Niedrigste, was man machen kann, weil die höchsten Tugenden bei Platon sind Besonnenheit und Tapferkeit. Und Witze verbieten zu wollen, also einem Volk verbieten zu wollen, über Dinge zu lachen, über die es frustrieren, das ist weder besonnen noch tapfer. Und es hat laut Platon ungeahnte Folgen, weil wenn die Tapferkeit fehlt, dann kippt die Besonnenheit zur Feigheit Und wenn die Besonnenheit fehlt, dann kippt die Tapferkeit zu Dummheit. Und diese Gesetze, Witze verbieten zu wollen, also alle Gesetze über Political Correctness und all das und gegen angeblich sexistische oder vermeintlich rassistische Witze, all diese Gesetze, weil die weder besonnen noch tapfer sind, solche zu verabschieden, zeugt das von außerordentlicher Dummheit verbunden mit Feigheit. Das heißt, hier regiert Feigheit in Verbund mit Dummheit und das im Namen irgendeiner Ideologie. Wir können das Kind auch beim Namen nennen. Es nennt sich Sozialismus, kommt als Sozialdemokratie daher, aber der Sozialismus ist in jeder seiner Form immer totalitär, absolutistisch, ob das jetzt Sozialdemokratie ist oder Sozialismus oder Nationalsozialismus oder internationalistischer Sozialismus oder in seiner weiteren Form des Kommunismus. Das ist immer eigentlich das Gleiche. Was totalitär ist, ist eben humorlos, weil es nicht klarkommt mit dieser durchzogenen Wirklichkeit, dass hier halt die verschiedensten Interessen aufeinandertreffen und dann gibt es so ein chaotisches Durchgewusel, was in der Demokratie am chaotischsten ist und aber auch am freisten und am sichersten für alle. Das passt halt nicht auf diese links-grün ideologisierte Weltideologie, dass man alles andere verbieten müsste. Also es ist Dummheit verbunden mit Feigheit, die das auslöst. Die Folge wäre Gewalt.
Du hast es angetönt, in einer idealen Demokratie gäbe es solche Gesetze nicht. Nun sind die aber ziemlich sozialdemokratisch bis sozialistisch angekränkelt in der Schweiz. Ein Beispiel dafür, kürzlich kam der Komiker Birreweich vor ein Gericht. Sein Vergehen, Humor oder Satire, je nachdem, gegen Spieler der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Der Schweizerische Fußballverband hatte dann Anzeige erstattet gegen ihn. Hast du den Fall verfolgt?
Nur ganz am Rande. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß nicht einmal, was die angebliche Beschimpfung gewesen sein soll, aber ich weiß, dass er freigesprochen wurde. Aber du kannst es vielleicht besser, genauer erläutern, was er denn gesagt hat.
Er hat sich über einzelne Spieler lustig gemacht, zum Beispiel mit Herkunft ursprünglich Balkan, Quadratköpfe und so weiter, sind ein paar Begriffe gefallen. Aber letztlich eben die Justiz hat ihn dann doch freigesprochen, das Gericht. Heißt das, dass wir doch nicht so weit sind mit diesen totalitären Tendenzen, die du vorhin beschrieben hast?
Wir sind sicher durch diese sehr starke sozialdemokratische, diese rot-grüne Macht im Parlament, schleifen wir sicher an der Grenze zum Totalitarismus schon länger. Und das hat damit zu tun, dass das bürgerliche Feld halt sehr divers ist. Also da sind Progressive, Konservative, Liberale, Wirtschaftsliberale, Gesellschaftsliberale, das sind die verschiedensten Strömungen und die streben keine Einheit an im Sinne von, dass genau ihre Weltanschauung jetzt durchgesetzt werden muss, sondern sie wollen alle möglichst ihre Weltanschauung frei auch leben können. Und nur auf der linken Seite strebt man das an, dass die eigene Idee für alle gelten muss. Das nennt sich Kollektivismus. Wenn der Satz gilt, es geht nur, wenn alle mitmachen, dann sind wir im Totalitarismus und das ist bei allen linken Anliegen ist das immer ein Teil des Satzes. Es geht nur, wenn alle mitmachen und dann kommt der Nächste, der Zweck heiligt die Mittel und das heißt, man muss halt Kollateralschäden in Kauf nehmen. Das ist typisch totalitär und linke Strömungen sind immer totalitär von der Idee her. Und wenn wir jetzt mal schauen, das hat ja eine philosophische Tiefe, der Humor. Also im Buddhismus beispielsweise gilt der Humor als höchste Form der Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass nichts so ernst ist, wie man es im Moment glaubt und man sich selber am wenigsten ernst nehmen darf. Und all die großen Philosophen, auch Propheten, waren unglaublich humorvoll, wenn man schaut, was die gesagt haben. Und der humorvollste war Jesus, wenn der sagt, das ist Perlen vor die Säue geworfen oder das ist ein Wolf im Schafspelz. Das alles sind Wortschöpfungen von Jesus, die wir heute noch im Gebrauch haben. Das ist sehr humoristisch, etwas betrachtet, das nicht gut ist. Und wenn er dann aber beispielsweise den Meistersatz von sich gibt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, dann können wir das direkt auf heute auf solche Prozesse oder Anschuldigungen anwenden, weil Jesus sagt das ja, wie ihm im Tempel eine Ehebrecherin vorgeführt wird. Jesus ist am Schriften auslegen, Herr Zuhörer, und da kommen die Schriftgelehrten, die ihn ja immer wieder versuchen zu überführen wegen angeblicher Gotteslästerung. Und jetzt bringen sie ihm eine Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, und fragen ihn, was sollen wir mit ihr machen? Und das ist eigentlich eine ausweglose Situation für Jesus, weil erstens mal Ehebruch ist ein mosaisches Gebot. Das ist sein wichtigster Prophet, Moses. Und er kann jetzt nicht sagen, na ja, der Moses, lass mal den Moses. Er kann auch nicht sagen, na ja, mit diesem Gesetz hat er übertrieben, sondern das Gesetz steht, Ehebruch. Und es dummerweise steht drauf, im Moment Steinigung, dazu mal. Und jetzt kann aber auch nicht sagen, also das mit der Steinigung ist es schon ein bisschen extrem. Kommt, lassen wir sie doch einfach nur auspeitschen. Das geht auch nicht, weil es nicht in Sinne der Lehre von Jesus, von Nächstenliebe und Verzeihung. Er sagt ja auch, er sei nicht als Richter gekommen, sondern als Erlöser. Und jetzt hat er das Problem, er kann nicht sagen, das Gesetz ist gar nicht ernst gemeint. Er kann aber auch nicht sagen, auf ein Gesetz darf keine Strafe folgen, weil dann kann man das Gesetz auch aufheben. Aber er kann sie auch nicht bestrafen lassen. Und er sagt den meisterhaften Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das ist aus philosophisch-humoristischer Perspektive ist das die beste Pointe der Weltgeschichte, weil auf die muss man erst einmal kommen. Das ist ein doppelter Rückwärtssalto seitwärts in eine nächste Dimension. Er muss weder den Moses relativieren, noch seine Gesetze, noch sogar das Strafmaß, das es sich ablehnt, und verhindert trotzdem, dass die Frau gesteinigt wird. Und er zeichnet dann das Gesetz noch in den Sand. Er lässt das Gesetz stehen, aber verhindert, dass sie gesteinigt werden kann. Und Jesus hat viele solche Pointen von sich gegeben. Gib dem Kaiser was des Kaisers. Oder wenn du auf die Wange gehauen wirst, dann halt die andere Wange auch noch hin. Und das ist diese emotionale Distanz von Dingen, die zwar nicht so sind, wie man es gerne hätte, aber es ist Gewalt verhindernd, gewaltvorbeugend. Und genau diese Qualität haben sozialistische Ideologen natürlich nie, weil sie natürlich unter anderem auch atheistisch unterwegs sind. Also wenn man Karl Marx liest, die Lehre, die Grundlage, der Kern von jeder linken Ideologie, Karl Marx, das Kommunistische Manifest, das ist purer Atheismus. Und das hat das Problem, die wollen das Paradies auf Erden schaffen, und zwar jetzt, weil sie haben ja vermeintlich nur ein Leben Zeit. Und deswegen kommen die auf die Idee, naja, der Zweck heiligt die Mittel und muss man mit Kollateralschäden rechnen, aber nachher gibt es dann vermeintlich das Paradies auf Erden, aber was sie schaffen, ist die Hölle auf Erden. Alle die Philosophie oder die Propheten, die von einem Paradies könnten, meinen ein geistiges Paradies, das ist die geistige Welt. Und hier auf Erden, das verkünden sie immer, nehmt nicht alles so ernst, das ist nicht die richtige Welt. Und ihr habt unglaublich viel Zeit, verhaltet euch tugendhaft und versucht vor allem keinen Schaden anzurichten. Also genau das Gegenteil, linke Ideologien, mit Kollateralschäden muss gerechnet werden, sondern egal was du machst, versuche keinen Schaden anzurichten. Und das kann man natürlich predigen, aber das ist eine moralische Predigt. Versuche, wenn du einen Witz erzählst, niemanden zu beleidigen, aber ob das dann eine Beleidigung ist oder nicht, das gehört nicht in die Hände des Staates, sondern darüber können dann die geistigen Richter, wenn wir gestorben sind, richten. Das nennt sich Besonnenheit und das ist eine der wichtigsten platonischen Tugenden.
Ja, du hast jetzt wortreich ausgeführt, wie wichtig eben auch das Lachen ist, Humor ist, nicht nur im engeren Sinne, auch als menschliche, anthropologische, auch religiös getönte Haltung der ganzen Welt gegenüber. Gibt es denn für dich persönlich Grenzen des Humors und der Satire oder darf die wirklich alles?
Ja, natürlich. Es gibt ganz klare Grenzen in Bezug auf die Satire oder Witze. Und das sind Grenzen, die im Strafgesetzbuch stehen. Und es sind genau die gleichen Grenzen, die für alle gelten, nämlich nicht töten, nicht stehlen, nicht zu Gewalt oder Mord aufrufen, kein Rufmord begehen. Deswegen ist der Kollege Jan Böhmermann da immer mal wieder ein heiß umstrittenes Eisen, weil selbstverständlich darf auch der Humorist sich nicht da mit Rufmord da üben. Das heißt, der Humorist, der kann eigentlich alles machen, aber er darf das Strafgesetzbuch nicht verletzen, also keine Körperverletzung. Und dann gibt es diese Grauzonen von Beleidigungen, weil eine Verleumdung, das ist die Unterstellung einer Straftat, wie beispielsweise zu behaupten, jemand sei ein Rassist, Das ist Verleumdung, weil Rassismus ist hier in der Schweiz ein Offizialdelikt. Und zu behaupten, jemand sei ein Rassist, das ist eine Verleumdung, das ist eine Straftat. Aber jemanden zu beleidigen, indem man sagt, um jetzt auch Böhmermann zu zitieren, jemand sei ein Ziegenficker oder so, das ist nicht die Unterstellung einer Straftat, es sei denn, das wäre eine Straftat, was in der Schweiz auch nur ist im Sinne der Tierquälerei. Also wenn die Ziege darunter leiden würde, dann wäre es eine Straftat, sonst nichts. Also wenn es eine Beleidigung ist, dann kann man sagen, ja, ist beleidigt, ja. Das wird ja auch vom Gesetzgeber, wird das sehr, sehr zurückhaltend behandeln. Kann man sagen, naja, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann naja, zahlt der andere halt 150 Franken Genugtuung oder irgendwie so. So, das lohnt sich gar nicht einzuklagen, die Beleidigung, weil sie nicht so fassbar ist wie die Verleumdung, also die Unterstellung einer Straftat.
Jetzt aufschlussreich und faszinierend ist ja auch die Redewendung, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibe. Es gibt da offenbar eine spezielle Dialektik von lustig und unlustig, von Witz und Ernst, Befreiung und Furcht. Kannst du uns dazu etwas sagen?
Ja, da gibt es zwei interessante Grenzen. Das eine ist die Häme, also wenn das Lachen richtig bösartig wird, wenn man nämlich jemandem etwas Böses wünscht. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich mich als Satiriker über große, bekannte Politiker lustig mache oder ob ich denen etwas Übles wünsche. Also als Komiker beispielsweise muss man ein ausgesprochener Menschenfreund sein und auch Politik, auch Menschen lieben, die andere Ansichten haben, weil das Publikum würde es merken, wenn man mit einer Wut im Bauch einen Witz erzählt, dann wird es unangenehm, dann kommt Häme rein. Also deswegen beispielsweise, wenn, nehmen wir an, wir haben einen Rassisten, also einer, der eine Rassenideologie vertritt, der glaubt, dass er einer Herrenrasse angehöre und andere Rassen weniger wertvoll seien oder so. Also ein Rassist, bei dem ist es eigentlich völlig egal, ob der einen Witz erzählt oder nicht und ob der Witz rassistisch ist oder nicht, weil er ist ja ein Rassist, mit oder ohne Witz. Und wenn einer kein Rassist ist, ist es eigentlich auch egal, ob man den Witz ihn erzählt, ob man den als rassistisch betrachtet, weil der, der ihn erzählt, ist ja kein Rassist. Vielleicht erzählt er den Witz einfach, weil er saugut ist, weil er ihn lustig findet und der ist nur, je nach Standpunkt, könnte man den als rassistisch betrachten. Also beispielsweise, ich erzähle dir mal einen Witz, den man heute nicht mehr erzählen dürfte, weil er als rassistisch betrachtet würde. Das ist ein Witz aus meiner Kindheit. Und zwar, warum haben die, früher haben wir noch Neger gesagt, das kommt von Negro, heißt schwarz. Also ich könnte jetzt auch sagen, warum haben Schwarze, aber wir haben ihn halt früher mit Neger erzählt. Man hat das Gleiche gemeint. Deswegen, beim Rassisten ist es auch egal, ob ein Rassist Neger sagt oder schwarz oder farbiger oder colored people, weil er ist ja ein Rassist. Und wenn einer kein Rassist ist, kommt es auch nicht drauf an, welches Wort er verwendet, weil man meint ja eigentlich das Gleiche. Und ein farbiger ist ganz schwierig, muss man fragen, meinst du jetzt einen Eskimo oder einen Neger oder was für ein farbiger? Aber deswegen verwende ich jetzt halt das Wort aus der Kindheit, verwende ich sonst heute auch nicht mehr. Also der Witz ging damals so, warum haben Neger weiße Handflächen? Und die Antwort ist, damit sie sich beim Schokoladeessen nicht in die Finger beißen. Und dieser Witz hat ja überhaupt nichts mit Rassismus zu tun, lebt aber davon, dass man weiß, dass die Hauptfigur dunkelhäutig ist und man die Erfahrung hat, oh, der hat aber weiße Handflächen. Deswegen geht es bei den Colored People nicht, weil man da erstmal schauen muss, meint jetzt einen Chinesen oder was. Auf jeden Fall, das ist eine Betrachtungssache, ob der rassistisch sei oder nicht. Und wenn einer nicht Rassist ist, dann gibt es keinen Grund zu vermuten, der Witz sei rassistisch oder rassistisch gemeint, wenn der, der ihn erzählt, kein Rassist ist. Und so ist es auch mit sexistischen Witzen und so weiter. Aber deswegen, die Grenze ist die Bösartigkeit des Menschen, die dann unabhängig davon zu bewerten ist, ob er einen Witz erzählt oder nicht. Das geht dann in diese Häme über. Und das andere ist, wenn das Lachen im Hals stecken bleibt, das ist bei der größtmöglichen Selbstironie beispielsweise der Fall. Also den Humor, den brauchen wir vor allem da, wo etwas richtig nicht in Ordnung ist in dieser Welt. Und da, wo es ganz brutal wird, also im Totalitarismus, in allen Sozialismen, Nationalsozialismus, da kursieren viele Witze, die einem helfen zu überleben, moralisch, seelisch, psychisch zu überleben. Und deswegen ist beispielsweise der jüdische Witz, das ist der feinste Witz. Der jüdische Humor ist der feinste Humor, den es gibt, weil der von reiner Selbstironie geprägt ist. Ein Volk, das über Jahrtausende immer auf die Kappe bekommen hat, immer wieder unten durch musste. Der jüdische Witz lebt von dieser Selbstironie und das hilft einfach psychisch zu erleben, wenn rundum alles immer gegen einen läuft. Und da erzähle ich dir mal einen Witz aus dem Dritten Reich, von meinem Großonkel habe ich den. Der hat 5 Jahre im KZ verbracht, war Jude und hat das aber überlebt, das KZ überlebt. Und der hat mir erzählt, den Witz, da geht Moischle Edelstein im KZ zum SS-Obersten und sagt, sehr verehrter Herr Oberst, bitte ich Entschuldigung, bitte lassen Sie mich gehen in Block Nummer 7. Und der SS-Oberst sagt, Sie sind hier im Block Nummer 4 und Sie bleiben im Block Nummer 4, das wissen Sie ganz genau. Und Moischle sagt, ja, aber möchte ich, gehen Sie sehr gerne in Block Nummer 7, sind meine Frau und 4 Kinder, möchte ich nur bringen Stückle von Brot. Und Oberst sagt, naja, ich bin ja kein Unmensch. Schauen Sie mal genau hin, ich habe ein richtiges Auge und ich habe ein Glasauge. Wenn Sie raten, welches Auge das Glasauge ist, dann dürfen Sie in Block Nummer 7 meinetwegen. Oh, sehr verehrter Herr Oberst, weiß ich nicht. Ist es das linke? Und der Oberst sagt, wie haben Sie das erraten? Sehr verehrter Herr Oberst, bitte ich vielmals um Entschuldigung. Es schaut so menschlich. Und hier siehst du, das ist ein Witz. Man muss lachen, weil die Pointe sehr überraschend ist. Aber es bleibt dann das Lachen auch im Hals stecken. Und trotzdem ist es befreiend, weil in angesichts des schlimmsten Übels muss man trotzdem lachen. Und das ist Humor zum schlimmsten Übel, dass man, wenn man es nicht ändern kann, dann das anzuschauen und eine emotionale Distanz herzustellen, wo man wenigstens lachen kann. Lachen heißt, da werden Glückshormone ausgeschüttet. Es ändert nichts, aber die eigene Haltung dazu wird ein bisschen entspannt und dadurch wird die Welt etwas besser. Deswegen ist der Witz in welcher Form auch immer, sofern er Lachen auslöst, immer befreiend, Gewalt, Frustration und Wut abbauend. Und wenn er kein Lachen auslöst, dann kann man sagen, naja, er ist schlecht erzählt oder ist nicht gut oder ist geschmacklos, aber das kann man nicht verbieten. Das heißt dann einfach nicht gelungen. Das trifft dann auf den, der den schlechten Witz oder den Witz falsch erzählt hat. Das trifft dann ihn halt wieder.
Ja, das spiegelt sich ja auch in der Formulierung, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wir kommen damit schon zum Schluss dieses Gesprächs, Andreas Thiel. Herzlichen Dank, du hast schon ein paar Witze eingestreut. Kannst du uns vielleicht zum Schluss noch einen darbieten, der das eidgenössische Gleichstellungsbüro garantiert auf die Palme bringt? Einen Witz, der die Lachpolizisten des Bundes garantiert ärgern wird?
Ja, kann ich auch. Das ist auch einer, den ich nie erzählen würde. Dieser Geschlechterkampf, könnte man fast sagen. Wir alle merken, wir reden anders, wir verstehen uns nicht. Auch meine Frau und ich, wir haben eine wunderbare Ehe und tolle Familie. Aber zwischendurch merken wir, irgendwie reden wir aneinander vorbei. Und damit man da nicht irgendwie Frustration oder Wut aufbaut, muss man sich eben übereinander lustig machen. Dann entspannt es das Ganze. Weil es gibt Probleme, die muss man nicht lösen, weil es sind eigentlich gar keine. Da muss man einfach ein bisschen mit Humor dahinter. Deswegen, wenn ich versuche, sexistische Witze zu machen, dann habe ich auch schon versucht, als Satiriker geht man eher nicht so unter die Gürtellinie, weil man normalerweise über Krieg, Terror, Mord und Vergewaltigungen spricht. Aber ich habe dann so Sätze gesagt wie, anständige Menschen reduzieren nackte Frauen auf ihr Gesicht. Aber das ist jetzt noch gar nicht so lustig. Deswegen, du willst natürlich ein Beispiel, das jetzt wirklich das Gleichstellungsbüro nicht gerne hören würde. Da habe ich neulich gehört, so auch wie wir darüber geredet haben mit die Frauen und so, da hat eine gesagt, traue keinem Menschen, der 7 Tage im Monat blutet und nicht stirbt.
Gut, vielen Dank, Andreas Thiel. Wir haben uns unterhalten anlässlich einer Kampagne des Schweizerischen Staates gegen Witze und unbotmäßiges Lachen. Schön, dass du bei uns in der Sendung warst.
Ja, sehr gern geschehen.
Das war die Schweizer Stunde im Konterfunk. Mein Name ist Philipp Gut. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie uns zugehört haben. Ich darf noch hinweisen auf die Wiederholungen dieser Sendung. Sie finden statt heute um 15 und um 21 Uhr und morgen um 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.